Herzlich willkommen zum Familiennachmittag hier jetzt hier in Bickenried. Ich möchte alle begrüßen, also jetzt nach Mödling natürlich, die hier live dazugeschaltet sind und auch die Neuen, die erstmals in Neumarkt sind, in der Steiermark. Das ist an der Grenze zu Kärnten. Und herzlich willkommen auch St. Pölten, Graz, Wien, Kirchbichl und Dornbirn. Ja, herzlich willkommen auch alle Hörer bei Radio Maria. Wir haben heute einen Gast von den Dienerinnen Heilig Blut. Schwester Anzilla wird uns heute einen Vortrag halten. Schwester Anzilla gehört zu einer Gemeinschaft, die verschiedene Spiritualitäten ja trägt. Eine Spiritualität ist die des Blut Christi und eines der geistlichen Mutterschaft. Das fand ich sehr schön. Das möchte ich euch ganz kurz auch noch vorlesen vor dem Vortrag. Wie Maria und jene ersten Frauen, die dem Evangelium gedient haben, wollen die Schwestern durch die Gabe der geistlichen Mutterschaft vor allem Christus in den Aposteln von heute helfen, sowie dem gesamten Volk Gottes. Schwester Anzilla, schön, dass du da bist, aus Aufhausen, Regensburg. Wir sind gerade in dem Jahr, wo wir das Thema haben, Familie, ein Ort, wo Gott wohnt. Und du hast uns ein Thema mitgebracht, da sind wir schon ganz gespannt, und zwar die Einheit der heiligen Familie. Ja, wollen wir einfach deinem Wort lauschen und unsere Herzen öffnen. Ein herzliches Willkommen hier nochmals von meiner Seite.
Danke. Gut, ich grüße auch alle ganz herzlich. Mir fällt das hier jetzt ein bisschen leichter, weil das ist eine kleinere Runde, da ist man nicht ganz so nervös. Und genau, ich fange am besten gleich an, weil mir hat die Miriam so ans Herz gelegt, über die Heilige Familie zu sprechen. Die Heilige Familie ist für uns, weil wir ja mit unseren Brüdern Patres zusammenarbeiten, das sind Oratorianer von Heiligen Philipp Neri, ist die Heilige Familie sehr wichtig für uns, weil wir eben diese geistliche Vater- und Mutterschaft leben wollen. Aber als sie mir das so gesagt hat, muss ich sagen, war ich echt ein bisschen, weil wir gedacht haben, ich habe mich eigentlich in das Thema noch nie so wirklich vertieft, ja, das ist irgendwie so logisch und ja, und ich musste mich echt richtig damit auseinandersetzen, das war gar nicht so leicht. Und so, bevor wir jetzt ein bisschen einsteigen, habe ich mich eigentlich gefragt, was ist die heilige Familie eigentlich für uns, also Jesus, Maria und Josef? Sie sind Beispiel, Vorbild, aber vor allem sind sie für uns Hilfe auf dem Weg zum Himmel. Und was heißt das konkret? Sie zeigen uns, was es heißt, gemeinsam leben nach dem Plan Gottes. Einzeln, aber vor allem gemeinsam heilig zu werden. Gemeinsam eins mit Gott zu werden, weil wir oft dazu neigen, nur auf uns zu schauen. Aber in der heiligen Familie sieht man, es geht um ein gemeinsames. Und eine zweite grundlegende Frage, was mir so gekommen ist, was will uns Gott eigentlich durch die heilige Familie zeigen? Oder was zeigt er uns durch sie? Gott hat für die Menschwerdung seines Sohnes zur Erlösung der ganzen Schöpfung, zur Erlösung von uns allen, der ganzen Menschheit, scheinbar den besten Weg gewählt durch eine Familie, durch Mama und Papa. Das ist so groß, wenn man sich das mal vorstellt, dass der beste Weg, um die Menschheit zu erlösen, geschah durch Vater und Mutter. Das heißt, Gott zeigt uns dadurch, was für eine Größe gegeben ist einer Familie, was für ein Wert dahinter steht. Die Familie ist Plan im Heilswerk Jesu Christi für die ganze Schöpfung. Und das gilt auch für alle Familien im Hier und Heute. Und das ist wichtig, dass wir uns das verinnerlichen, weil erst dann kann man wirklich tiefer gehen in diesem Thema. So, jetzt zum Anfang. Was hat eigentlich die heilige Familie zusammengeführt oder besser wäre? Logisch, Gott. Das heißt, Gott war derjenige, der Maria und Josef zusammengeführt hat. Das heißt wiederum, er ist Fundament dieser Familie. Meine Frage an euch, an die Ehepaare, ist euer Anfang auch Fundament von Gott her? Sicher nicht jedes Ehepaar hat sich vielleicht gleich im Glauben gefunden. Manche haben den Glauben erst später entdeckt. Habt ihr euren Beginn, euer Jetzt in dieses Fundament hineingelegt, dass Gott euer wirkliches Fundament ist? Und das ist so wichtig. Warum? Wenn Gott das Fundament ist, dann können alle Gebrechen, die in euch sind, alle Schwachheiten, alles, was auf euch zukommt, alles, was auch, ich sage mal, manchmal diese Untiere, die in uns, in einer Ehe, in einer Familie hochkommen, können das Fundament nicht zerstören, weil das Fundament ist Gott, ist ewig, es ist unzerstörbar. Wenn wir das Fundament haben und auf dieses Fundament immer wieder zurückkommen. Gott hat also zwei Menschen erwählt durch einen Ruf. Das heißt, er hat zu ihnen gesprochen. Maria und Josef hat er erwählt, Mutter und Ziehvater des Sohnes Gottes zu sein. Wie kam es denn zu diesem Ruf? Und bevor wir jetzt auf den Ruf eingehen, ist es ganz wichtig zu wissen, Maria und Josef, sie lebten beide ganz in dieser Tradition Israels. Tradition heißt jetzt nicht, wie hier jedes Jahr im November gibt es Ganzelessen, ja? Sondern Tradition heißt, sie leben aus einem Bund eines Gottes, der ein Volk erwählt hat, das Volk Israels, als seine Braut. Dadurch hat Gott seinem Volk gezeigt, wenn du meine Braut bist, bin ich dein Gegenüber. Und aus dieser Beziehung heraus lebten sie in der hoffnungsvollen Erwartung auf Gottes Verheißung, dass der Messias, der Retter, kommt. Das heißt, wenn sie so gelebt haben, waren sie ganz auf Gott ausgerichtet. Ihr Leben war ganz offen für Gott. Und wie wir wissen, Maria ist ja die, die von Anfang an erwählt war. Sie war vom Makel der Erbsünde von eigener Schuld ausgenommen. Deshalb war sie von Anfang an eins mit Gott. Aber trotzdem musste sie sich für ihn entscheiden, ja? Sie war ganz rein eins mit Gott und deshalb war sie ganz empfänglich für sein Wort, für sein Wirken. Und der heilige Josef, er, für ihn, sein Glaubensfundament war die Autorität Gottes. Gott war seine einzige Autorität und deshalb war er und konnte er treu den Fügungen und Führungen Gottes sein. Und deshalb konnte Gott seinen Ruf ihnen zusprechen. Und da möchte ich euch jetzt aus der Heiligen Schrift zwei Elemente vorlesen, die diesen Ruf zeigen. Wir kennen das alles, ja? Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der zweite Abschnitt. Fürchte dich nicht, Maria ist deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, er nahm seine Frau zu sich. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Josef tat, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, nahm seine Frau zu sich. Zwei Momente, die uns eigentlich in ein ganz tiefes Schweigen führen müssten. Warum? Diese beiden Momente haben unsere Erlösung erwirkt. Diese Momente haben mit erwirkt, dass wir eins werden können mit Gott, dass wir in den Himmel gelangen können. Zwei einfache Menschen, die hören, die gehorchen, und dadurch sich ganz Gott hingeben, ihm gehören. Und dadurch nehmen sie in ihrem Menschsein Anteil am Werk der Erlösung und letztlich an unserer Erlösung. Und was ist mit uns? Sind nicht auch wir berufen, am Werk der Erlösung teilzunehmen? Sind nur Maria und Josef erwählt, dass Gott zu ihnen spricht? Wollte Gott nur damals Mensch werden oder will er auch jetzt immer wieder neu Mensch werden in dieser Welt? Wann greift Gott bei Maria und Josef ein? Zu welchem Zeitpunkt? In der Heiligen Schrift kennen wir dieses Zitat: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das heißt, Gott hat seinen Plan. Maria und Josef haben ihn nicht verstanden. Auch wir müssen Gott nicht verstehen. Er hat seinen Plan der Erlösung. Gott ist die Liebe, Gott ist der Gute. Und er hat sein Erlösungswerk, auch wenn es in der Welt manchmal anders scheint oder in unserem eigenen Leben. Bei Maria, so wie wir aus der Heiligen Schrift sehen, ist es irgendwie wohl ein unscheinbarer Moment, dass plötzlich der Engel des Herrn kam und eingreift und sie ruft, ihr die Erwählung zuspricht. Bei Josef war es anders. Josef war schon mit Maria verlobt und er erkannte, dass Maria ein Kind im Schoß trug. Was für eine Enttäuschung musste das für den heiligen Josef gewesen sein, aber nicht eine Enttäuschung der Bitterkeit, eine Enttäuschung des Nichtverstehens. Maria, diese Schönheit, die sie hatte, diese Reinheit, ganz für Gott zu leben, das konnte er nicht zusammenbringen. Sie, die so für Gott war, trug plötzlich ein Kind in ihrem Schoß, obwohl er der Vermählte war, der Verlobte war. Aber Josef greift nicht zum Recht. Er will nicht das Gesetz walten lassen und quasi die Folge, die letztlich nach dem Recht gültig wäre, sie bestrafen lassen. Nein, lieber opfert Josef sein Leben, seine Pläne, um sie zu schützen, und würde sie lieber still verlassen. Und bevor er zu dieser Tat schreitet, greift Gott ein. Das ist etwas auch Interessantes für uns als Frauen und Männer. Ihr könnt das in eurer Ehe sehen, wir manchmal in der Zusammenarbeit mit unseren Brüdern, dass Gott hat verschiedene Weise, auf die Menschen, auf Frauen und Männer zuzugehen. Das ist sehr oft der Fall, weil Männer leben aus der Erkenntnis heraus, ja, sie entscheiden. Und Frauen spüren, nehmen ganz viele Dinge wahr. Das heißt, dass wie bei Maria kam plötzlich ein Eingreifen Gottes, was etwas bewirkt hat. Bei uns Frauen, so wir nehmen Dinge wahr und denken, na, das muss irgendwie anders oder so, aber das ist nicht aus einer konkreten Situation heraus, und wir nehmen Verschiedenes wahr. Gott bewirkt etwas in uns. Und bei den Männern ist es oft so, kurz vor einer Tat kommt eine Klarheit und sie entscheiden. Das ist wie bei Maria und Josef, ist ganz wichtig, dass ich merke oft in unserer Zusammenarbeit, wir denken, mei, ihr wisst ja nicht, Brüder, es ist, merkt ihr das nicht, das ist doch so und so, können sie nicht verstehen und so weiter. Aber als wenn sie dann handeln müssen, kommt plötzlich eine Klarheit, die wir vielleicht schon viel früher wahrgenommen haben, aber ihnen kommt es erst in diesem Moment. Und seht ihr die Parallelen schon bei Maria und Josef? Und was erkennen wir in diesem Ruf? Bei beiden sagt Gott als erstes: Fürchte dich nicht. Und man kann sich schon vorstellen, dass ganz menschlich nur überlegt, was muss Maria und Josef erlebt haben. Fürchte dich nicht. Sagt nicht auch Gott zu uns: Fürchte dich nicht? Ich glaube, jedes Paar, das könnt ihr meist nachvollziehen, wer Kinder hat. Was kommt denn einem hoch, wenn man plötzlich wahrnimmt, die Frau erwartet ein Kind? Welche Ängste kommen hoch? Zukunftsängste, schaffen wir das und so weiter? Gott spricht jedem von uns zu, nicht nur mit eigenen Kindern, mit der Berufung, die einem jeden gegeben ist, als Mann, Frau, Mutter, Vater, Familie und vieles mehr. Fürchte dich nicht. Vor was fürchten wir uns denn? Furcht vor Gott? Meint er es wirklich gut? Sorgt er wirklich für uns? Ist er wirklich da? Sieht er denn überhaupt unsere Nöte? Reagiert er überhaupt? Furcht vor der Ehefrau, vor dem Ehemann? Liebt er sie mich wirklich? Was könnte er sie denken? Was tut er sie? Was wäre, wenn? Furcht vor mir selber. Schaffe ich das? Bin ich überhaupt bereit? Will ich das? Kann ich das? Furcht vor Punkt, Punkt, Punkt. Das kann jeder selber ergänzen. Gott sagt zu Maria und Josef, zwei einfache Menschen, denen er sich selber anvertraut, das Erlösungswerk einer ganzen Menschheit, das natürlich er bewirkt, aber mit ihrem Ja, mit ihrer beider Leben. Fürchte dich nicht. Um wie viel mehr sagt Gott das zu uns? Und warum sagt er das? Das steht auch hier. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Hat der heilige Josef gewusst, was der Heilige Geist ist? Hat er die Dreifaltigkeit schon gekannt? Nein. Und trotzdem, der Heilige Geist wird es vollbringen. Und wir wissen schon viel mehr als Maria und Josef zu der Zeit. Wir wissen, der Heilige Geist ist der Beistand, der ausgegossen ist in unseren Herzen, der das Band der Dreifaltigkeit ist. Er ist die Liebe, der uns führt, der uns leitet, der uns verwandelt, der alles Gute vollbringt und vollbringen will. Maria und Josef waren so eins mit Gott, dass es keinen Zweifel in ihnen gab. Warum? Weil Gott sprach, Gott sagt, und so ist es. Oder anders gesagt noch, Gott sagt und es ist. Gott sprach das Wort, es wurde Fleisch. Gott sprach auch zu mir, vielleicht nicht in diesem Sinne, aber er sprach in dem Moment, als meine Eltern zusammenkamen, ich will, dass dieses kleine Mädchen lebt. Und da spricht er in jeder Zeugung eines Menschen. Ich will, dass du bist. Was Gott sagt, das ist. Ist uns bewusst, das war heute schön, ich habe mich so gefreut, bei der Predigt wurde das am Anfang auch gesagt, dieses Glaube, dieses Vertrauen an das Wort Gottes. Es ist etwas, was uns zugesprochen ist, was seit Ewigkeit und in Ewigkeit Bestand hat und besteht. Gott lügt nicht, Gott behauptet nicht, Gott will uns nicht locken, er spricht und es ist. Und dieses, du musst dich nicht fürchten, fürchte dich nicht, ist uns zugesprochen, das ist eine Realität. Was erkennen wir im Handeln von Maria und Josef? Beide sind eins mit Gott. Durch ihre Offenheit auf ihnen, durch diesen Glauben an seine Autorität. Das heißt, sie vertrauen Gott und das zeigt sich dadurch, dass sie gehorsam sind. Gehorsam. Ich weiß nicht, in wem sich jetzt da welche Gefühle regen. Gehorsam ist immer so ein Moment in uns Menschen, das ist die Erbsünde, die ein etwas in uns aufbäumen lässt, uns zurückschrecken lässt, weil in unseren Köpfen leider ist Gehorsam oft verbunden mit Drill, Herrschen, Kommandieren, Bestimmen wollen. Ich bin nicht mehr mein eigener Herr und so weiter. Aber was ist wirklich Gehorsam? Die Gehorsam ist letztlich Frucht der Liebe. Der Gehorsam ist Frucht des Vertrauens und eigentlich der Gehorsam befähigt zur Hingabe. Im Gehorsam können wir verschiedene Wörter herauslesen, logischerweise hören. Gehorsam kommt, oder darin steckt das Wort hören. Es steckt auch darin das Wort gehorchen. Und man kann darin auch dieses Wort gehören hineinlegen. Und jetzt meine Frage an uns alle. Gibt es eigentlich nichts Besseres, als auf den zu hören, der mich, der dich, der uns alle ins Dasein gerufen hat, dessen Ausdruck der Liebe ich bin? Gibt es nichts Sinnvolleres, als dem zu gehorchen, der der Schöpfer aller Dinge hier ist, diese wunderschöne Natur, die wir hier sehen, der das Gut schlechthin ist, der die Liebe ist? Ist es eigentlich nicht unglaublich, dass wir jenem gehorchen dürften, der die Ewigkeit ist? Und das Größte dabei ist, dass Gott lässt uns noch die Freiheit, obwohl er uns erschaffen hat, ob wir auf ihn hören wollen, ob wir ihm gehorchen wollen, ob wir ihm gehören wollen. Letztlich jeder Mensch ist Eigentum Gottes. Aber Gott lässt uns die Freiheit, ob wir das leben wollen. Und wie ist das in der Ehe? Es gibt diese wunderschöne Stelle im Hohelied, die jeder kennt. Ich bin dein und du bist mein. Das ist wunderschön romantisch. Aber was steckt hinter dieser Romantik? Hinter dieser Romantik ist eigentlich etwas enorm Großes. Wir brauchen das nur mal austauschen. Ich höre auf dich, du hörst auf mich. Ich horche auf dich, du horchst auf mich. Ich gehöre dir, du gehörst mir, und das kann man immer wieder austauschen. In der Ehe gibt man beim Versprechen sein Ja, man übereignet sich dem anderen. Und jetzt meine Frage an euch. An jeder kann sich selber diese Frage stellen. Bin ich wirklich dein, meines Ehepartners? Ist er wirklich mein? Und es geht nicht um ein Herrschen wollen, ja? Sondern es geht um diese Frucht der Liebe, die sich übereignet, die sich dem anderen verschenkt. Und das Unglaubliche darin ist eben auch, ich kann das auch mit Gott nicht machen, aber in dem Sinne sagen, ich gehöre dir, Gott, und du gehörst mir. Was bedeutet das denn? Gott gehorchen, der Wille Gottes ist ja nicht etwas, was hier oben ist. Da ist der Wille, das muss ich jetzt tun, damit wir eins sind. Sondern Wille Gottes zu suchen, Wille Gottes zu leben, heißt, ich werde immer mehr eins mit Gott und was er sich ersehnt, ist auch meine Sehnsucht. Was er liebt, liebe auch ich. In einer Ehe, ganz ehrlich, ihr könnt das alle bezeugen, sich am Anfang ist man super verliebt, alles ist schön, aber mit den Jahren kommen ganz viele verschiedene Höhen und Tiefen. Aber ist es nicht nach manchen Jahren so, dass ich schaue nur meinen Partner an und ich weiß, was er denkt? Ich weiß, was er fühlt. Ich weiß, was er mag, was er nicht mag. So sollte es sein. Sollte es immer mehr sein. Weil das heißt, dass ihr wirklich eins werdet. Und letztlich so soll es auch mit Gott, mit uns sein. Das, was Gott am Herzen liegt, soll auch mir am Herzen liegen. Da muss ich nicht den Willen da oben suchen, sondern es ist etwas, was in meinem Herzen ist. Wenn ich sehe, dass ein Mensch sündigt, dann tut mir das weh, weil es Gott weh tut. Ja? Wenn ihr in der Familie nach Entscheidungen sucht, dann suche ich nicht allein, sondern ich überlege, was würde mein Mann, meine Frau denken. Und was geht dieser Möglichkeit des Gehorsams überhaupt voran, damit überhaupt dieser Gehorsam, dieses Gehören geschehen kann? Das heißt, es muss jemand da, der auf mich schaut, der mich wahrnimmt, der zu mir spricht, der für mich Sorge trägt, der mir helfen will, der mir etwas anvertraut, der mich führen und leiten will. Wie ist das bei euren Kindern? Warum verlange ich denn von einem Kind ein Gehorsam? Ich sehe halt als Erwachsene, was gut für ihn ist. Ich sehe halt, dass die Herdplatte heiß ist und das Kind soll nicht hinlangen, obwohl sie es nicht kapiert. Und ich muss streng sein und ihm das auch sagen. Mit Liebe, aber manchmal auch mit Nachdruck, liebendem Nachdruck, ja. Aber wie ist das bei Gott mit uns? Muss er auch manchmal mit Nachdruck etwas zu uns zulassen, uns schenken, uns geben, was wir überhaupt nicht verstehen, weil halt unser Denken, unser Lieben, unser Sein so begrenzt ist, aber er sieht halt viel mehr, er sieht das ganze Erlösungswerk. Auch in der Ehe. Muss ich vielleicht manchmal gewisse Grenzen meinem Partner setzen, um mich, um ihn zu schützen? Muss ich manchmal meine eigenen Grenzen überschreiten, damit mehr zusammenwachsen kann? Muss ich manchmal ihm gehorchen oder auf ihn hören, obwohl ich es anders sehe, aber einfach um ihm das Vertrauen zu schenken und den Glauben auch, dass wenn Gott das nicht will, dass er vielleicht was ändern kann, auch Gott? Das heißt, Gott spricht zu Maria und Josef und nicht nur. Gott spricht zu mir, zu dir, zu uns allen. Für Gläubige, für fromme Leute mag das klar sein. Aber wie klar ist das denn wirklich? Hören wir wirklich auf Gott? Hören wir auf das Gesagte von ihm, indem wir gehorchen, indem wir das leben? Bemüht sind, das Umsetzen zu leben, leben und lieben wir so, wie er lebt und liebt. Wer die Gebote des Gottes hält, der bleibt in meiner Liebe. Ja? Das geht nicht um stur die Gebote zu halten, sondern er will uns eben erziehen, in seiner Liebe zu sein. Und das ist ja Gehorchen. Das Viert von Maria und Josef ist letztlich der Gehorsam. Sie sagen Ja zu ihm, sie nehmen seinen Plan an, seinen Willen. Sie vertrauen sich ihm an. Wenn ich jemand gehorche, glaube ich und vertraue ich der Person. Vertraue ich Gott? Was gibt es Schöneres für Eltern, wenn man was den Kindern empfiehlt, rät und sagt und die Kinder machen das, weil man merkt, das Kind vertraut mir als Eltern. Das ist was Wunderschönes. Und die Folge dieses Gehorsams, dieses Fiats von Maria und Josef, war, dass Maria das Wort Gottes empfing, das in ihrem Schoß Fleisch wurde. Und in dem Moment wurde sie Mutter. Das Fiat machte sie zur Mutter. Und Josef, durch sein Fiat, indem er nicht Ja gesagt hat, sondern es tat, empfing seine Frau als werdende Mutter und wurde dadurch zum Vater, zum Ziehvater des Sohnes Gottes. Das heißt, was ich vorhin schon erwähnt habe, die Frucht beider, ihres Fiats, ihres Gehorsams, ihres Vertrauens, war, dass der Sohn Gottes Mensch wurde. Und eben sind nicht auch wir berufen, dass der Sohn Gottes in unserem Leben sichtbar wird, sind wir nicht berufen, ein gewisser zweiter Christus zu sein? Sind wir nicht auf Christus getauft? Der alte Mensch wurde untergetaucht und wir sind in der Sohnschaft Jesu Christi zu Töchtern, Töchtern und Söhnen des Allerhöchsten geworden? Unser Gründer hat mal zu uns gesagt, bei einem Einkehrtag, wenn ihr jetzt den Habit ablegen müsste, dürftet ihr nicht mehr anziehen. Würden die Menschen erkennen, dass ihr anders lebt? Ich war mir bewusst, dass es nicht so ist. Und es ist, ja, das ist immer wieder ein Prüfstein, an dem wir als uns halten können, aber auch, wo ihr euch fragen könnt, sieht man in euch, dass ihr Christen seid? Und jetzt eigentlich zum Größten in dieser ganzen Sache, dass Maria und Josef gehorsam waren. Der Kern der Berufung beider ist ja die Teilnahme am Werk der Erlösung. Durch was? durch Vater und Mutter sein. Maria, wenn zwar ohne Erbschuld erwählt worden wäre, aber nicht ihr Fiat gegeben hätte, was wäre dann gewesen? Was wäre die Frucht ihres Lebens gewesen? Nix. Durch diese Erwählung und ihr Fiat wurde sie Mutter, und das Muttersein und das Vatersein des heiligen Josef, das hat diese Erlösung bewirkt. Also klar, die Erlösung selber hat Gott bewirkt, aber durch dieses Vater- und Muttersein konnte dieser Sohn Gottes Mensch werden. Das heißt, sie haben ihr Leben an Gott verschenkt, wurden zu Vater und Mutter, und dadurch war die Frucht die Erlösung der Menschheit. Was uns den Erlöser gebracht hat, war Vater- und Muttersein. Ist euch eigentlich bewusst, was das bedeutet? Warum ist der Kampf so stark gegen Frau und Mann, gegen die Familie, gegen die Ehe, gegen Vater- und Muttersein? Weil Vater- und Mutterschaft bringen den Schöpfungsplan, den Erlösungsplan Gottes weiter in die Welt. Wir sind für alle Zeit schon erlöst, ja? Das Erlösungswerk hat Jesus gemacht. Aber wir dürfen teilnehmen am Werk der Erlösung. Und mit jedem neuen Leben wird ein Mensch für die Ewigkeit geboren, der eine Aufgabe hat in diesem Schöpfungsplan von Gott her gesehen. Und das geht nur durch Vater und Mutter. Das geht nicht von Mann und Mann und Frau und Frau. Es geht nur von Vater und Mutter in dieser geheiligten Ehe, weil man sein Leben ganz Gott verschenkt. Ein Zitat, das jemand vor kurzem habe ich gelesen, wo jemand gesagt hat, mehr Familie heißt mehr Gott, weniger Familie heißt weniger Gott. Warum? Die Familie ist der Ort, an dem Gott lebendig wird. Durch das Wunder neuen Lebens. Und warum? Und das könnt ihr mehr sagen als wir. Der Augenblick der Geburt eines Kindes. Dort wird etwas wahrnehmbar, das ein übernatürliches, nicht greifbares Ereignis ist. Dort offenbart sich ein neues menschliches Leben, das ein Wunder ist. Die Eltern wissen, dass sie Urheber dieses neuen Lebens sind, und doch übersteigt es sie. Ist das nicht so? Wenn ihr zusammenkommt und plötzlich wächst im Schoß der Frau ein Kind herein, was könnt ihr dazu tun? Und dann die Geburt, dieses neue Menschenleben für die Ewigkeit. Was könnt ihr dazu tun? Ihr habt euren Beitrag geleistet. Aber damit dieses Kind lebt, hat Gott sein Ja gegeben und eingegriffen. Und das Zweite ist, in der Familie lernt man die Sorge um den anderen, die letztlich größer ist als die Sorge um sich selbst. Jeder Mensch hat eine gewisse Furcht vor dem Tod. Aber sind es nicht eigentlich Mutter und Vater, die mehr den Tod eines anderen Menschen fürchten als den eigenen? Würde man, wenn man sieht, dass das Kind vors Auto fällt, nicht nachspringen, lieber selber vors Auto springen? Ist das nicht etwas, was automatisch, in Anführungszeichen, in Vater und Mutter drin sind? Das heißt aber nicht, dass es in jenen, die nicht leiblich Kinder empfangen können, obwohl sie auch in einer Ehe leben oder bei uns. Das gilt für alle. Es geht um auch diese geistliche Lebensrettung. Aber diese zwei Punkte, dieses neue Leben, das genau greifbar macht, dass etwas existent ist, was wir eben nicht greifen können, und diese Hingabe des eigenen Lebens für den anderen, das wird sichtbar in der Familie. Und schaut mal diese Menschen an, die nicht mehr in dieser wahren Familie leben, die nur noch auf sich konzentriert sind im Egoismus. Wie unglücklich werden denn diese Menschen? Und das Dritte ist auch, in der Familie erfährt man, ich sage mal, in christlichen Familien sollte es so sein, erfährt man, dass man als Tochter, als Sohn geschätzt, akzeptiert und angenommen ist. Und unbewusst bewirkt das in uns, dass wir merken, dass unser Leben etwas Wertvolles ist. Weil wenn ich von Mama und Papa angenommen bin, dann weiß ich, dass ich wertvoll bin. Und jeder weiß, der nicht angenommen war, was das für Wunden sind und wie man kämpft mit dem eigenen Leben. Und daraus entsteht eine, ich sage mal, Anführungszeichen, eine Dynamik, eine Sehnsucht, dass man dieses eigene Geschenk, was man unbewusst weiß, diese Wertschätzung für das eigene, dass man das hingeben will. Das ist dieser Ruf Gottes, der in uns ist, fruchtbar sein zu wollen. Eben da, sich in der Ehe für die anderen hingeben zu wollen. Und Jesus sagt jetzt zu uns, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Fruchtbar zu werden, so jetzt menschlich gesagt, ist ein Zeichen oder heißt, dass wir Zeichen im Leben eines anderen hinterlassen, dass wir nicht umsonst gelebt haben, sondern dass wir Leben geschenkt haben. Und das hat jeder zutiefst im Herzen. Ich habe das bei meinen Eltern so stark erfahren, als sie Großeltern wurden. Ich habe gesehen, wie die aufblühen, was da für ein Glück dahinter stand. Man dachte, naja, und wir Kinder. Und dann ist mir bewusst geworden, das Leben für die eigenen Kinder, das ist klar, das gibst du hin als Eltern. Aber wenn du dann noch mal die Enkel siehst, da geht etwas von dir noch weiter, weil du bist schon am Ende dieses irdischen Lebens. Und du siehst aber, irgendwas lebt durch dich weiter oder lebt von dir weiter. Und das ist in uns drin, weil Gott uns dazu bestimmt hat. Die Bestimmung Gottes für uns ist, bleibende Frucht zu bringen. Und das hält in uns immer eine Sehnsucht wach, Frucht zu bringen, auch sich hingeben zu wollen. Und wenn man bedenkt, vielleicht jeder hat das schon erlebt und man sieht das bei anderen. Man kann so viele Talente haben, wie man will. Man kann eine Karriere machen und angesehen sein, wie man will. Aber ist der Mensch wirklich erfüllt glücklich? Nein. Erfüllt glücklich ist man dann, wenn man eine bleibende Frucht bringt. Und was heißt bleibende Frucht? Etwas für immer. Und was ist hier auf Erden für immer? Der Mensch. Der Mensch ist ab dem ersten Moment, in dem er im Schoß der Mutter empfangen wurde, für die Ewigkeit geschaffen. Und das ist eine Sehnsucht, die in uns steckt, die wir weitergeben wollen. Und Augustinus hat gesagt, doch du siehst in der Tat die Dreifaltigkeit, wenn du die Liebe siehst. Und wo wird der Weg der Liebe denn am sichtbarsten? Eben in Ehe und Familie. In einer christlichen Ehe und Familie braucht es ständige Umkehr, die aber nur aus der Gnade Gottes heraus wirklich möglich ist. Damit diese Gemeinschaft in einer wahren Liebe leben kann, das heißt nicht immer mit rosaroten Wolken schweben, sondern das heißt immer wieder sich vergeben, immer wieder sich annehmen, immer wieder sich hingeben. Und dadurch wird eine Familie zum Zeichen für die Welt, zum Licht für die Welt. Durch diese Familien, die Gott in der Mitte haben, die auf ihn horchen und auch gegenseitig dadurch hören, sich gehören, kann die Herrlichkeit Christi offenbart werden. Ob euch das bewusst ist oder nicht, aber es ist so. Wir als Geistliche, wenn Familien sehen, die im Glauben leben, das stärkt so unsere Berufung, weil wir genau das sehen, was wir auf Gott hin leben. Eure Hingabe ist genau das, was wir auf Gott hin leben. Und dadurch werden die Familien zu erlösten Familien, die aber zugleich erlösende Familien werden, weil sie durch ihre gegenseitige Hingabe von Gott auf Gott hin und dann gegenseitig am Erlösungswerk teilnehmen und Gott das nimmt, um andere zu retten. Und Papst Franziskus sagt so schön in diesen Familien, und er sagt, wie die Schönheit der heilbringenden Liebe Gottes, die sich im gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus offenbart hat, sichtbar. Und das ist genau das Geheimnis der heiligen Familie, die von Gott her auf Gott hin lebt, die Jesus in ihrer Mitte hat. Und das ist auch eure Berufung, Jesus in eurer Familie einen Platz zu geben, lebendig zu machen, in eurer ganzen Gebrechlichkeit, die genau dann in der Erlösung zu einer Frucht wird für euch und für die ganze Welt. Amen, Halleluja.
Ja, herzlichen Dank, Schwester Anzila, für den tiefen und ermutigenden Vortrag. Wir haben noch Fragen für das Paargespräch. Die würde ich ganz gern vorlesen für euch jetzt nachher. Und zwar, bin ich ganz offen für Gottes Pläne? Hat Jesus einen lebendigen Platz im Familienalltag? Und ist uns als Vater und Mutter bewusst, dass uns die Kinder von Gott anvertraut sind, sie aber sein sind? Ja, mit diesen Fragen verabschieden wir uns hier jetzt von Bickenried. Wir haben aber noch etwas, und zwar hinter mir steht meine Frau. Und die bringt
Ein kleines
Rosen und Blumen.
Dankeschön.
Danke für dein Kommen. War wunderbar. Und hier noch ein kleiner Blick. Hier dürft auch noch ein bisschen winken, rüber nach Wien, nach Österreich, und dann einen schönen Nachmittag und eine gesegnete Zeit. Ciao.
Ciao, Wolfgang.